Meine Eltern kommen aus der Türkei. Das heißt, mein Vater gehört zu den letzten Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind. Ich habe 5 Geschwister. Mein Bruder ist der Älteste. Der ist 46 Jahre alt. Und ich bin die Jüngste. Und ich habe halt noch 4 Schwestern, die sind alle älter als ich, sind auch schon alle verheiratet, haben auch schon alle Kinder. ja, die sind alle auch nachher gekommen. Ich bin halt die Einzige in unserer Familie, die dann hier geboren wurde und auch hier aufgewachsen ist. Ich bin halt das Nesthäkchen. Und ich bin dann halt nach Köln gekommen, studiere jetzt hier auf Magister im Hauptfach Pädagogik mit dem Schwerpunkt interkulturelle Pädagogik und den Nebenfächern Islamwissenschaften und Ethnologie. Meine Eltern kommen aus Kayseri. Mein Vater musste nach Deutschland kommen, um Geld zu verdienen. Also aber so richtig darüber gesprochen haben wir nicht. Es war irgendwie offensichtlich, man hat nicht danach gefragt, aber es hätte vielleicht auch andere Gründe geben können. Aber also mein Vater, finde ich, ist nicht so der typische türkische Vater, finde ich. Der typische türkische Vater, damit meine ich ein Bild, das ich eigentlich habe von türkischen Vätern. Er ist eher zurückhaltender, er war nie so richtig autoritär oder also er hat mich sehr verwöhnt, weil ich das Nesthäkchen war. Aber ich muss dazu sagen, ich war die einzige oder das einzige Kind, das mit ihm aufgewachsen ist. Also weil er dadurch, dass er in Deutschland war, hatte gar nicht so richtig viel von den anderen Kindern mitbekommen. Bin dann halt hier geboren und er hatte dann wirklich so das erste Mal so. Er hat es richtig mitbekommen, dass sein Kind, wie es aufwächst und so. Deswegen habe ich halt auch eine sehr innige Beziehung zu meinem Vater. Also was ich halt an ihm sehr mag, er hat irgendwie doch mich meinen Weg gehen lassen. Also er hat mich immer ermutigt, weiterzumachen. Also er hat immer gesagt, mach es. Also für ihn ist das auch ganz, ganz wichtig und er freut sich auch total für mich, ist natürlich auch stolz, dass seine jüngste Tochter studiert. Und das war für ihn immer sehr wichtig. Und das, er hat mich immer unterstützt, das fand ich immer ganz, ganz wichtig. Als mein Bruder hier gekommen ist, da war ich, glaube ich, um die 20. Also es war schon zu spät, irgendwie was anzufangen. Oder er hat es auch nicht gedacht. Also man hat ja nur an Geld verdienen gedacht, ja. Und da war auch vielleicht noch der Gedanke, dass man irgendwann zurückgeht, präsent. Auf jeden Fall hat er sofort angefangen zu arbeiten. Meine anderen Schwestern, als sie hier hingekommen sind, die älteren Schwestern, die waren schon 13, 14, als sie hingekommen sind. Dann sind die direkt auf die Hauptschule gegangen, weil die ja keine Deutschkenntnisse hatten und dieses Förderprogramm gab es in dem Sinne noch nicht. Deutsch als Zweitsprache gab es in dem Sinne ja noch nicht. Die mussten dann die Hauptschule machen, aber die haben dann auch direkt dann eine Ausbildung gemacht. Also meine Schwester, die jetzt vor mir ist, die hat als Bürokauffrau eine Ausbildung gemacht. Die andere, einzig die typischen Berufe, Friseuse und die andere Arzthelferin. Wobei jetzt im Nachhinein, nachdem sie geheiratet haben und auch ihre Kinder haben, hat eine meiner älteren Schwestern hat dann jetzt ihr Abitur nachgemacht und studiert jetzt Psychologie mit 4 Kindern. Also und die andere, die macht jetzt auch, holt auch gerade die Abitur nach und sie möchte dann Sozialpädagogik studieren. Also es hat sich dann erst im Nachhinein dann bei denen ergeben. Und die ihr Abitur schon hat und auch Ausbildung gemacht hat, die hat jetzt erstmal ein Kind und möchte erstmal gar nichts machen. Also sie möchte sich erstmal nur auf ihr Kind konzentrieren, lässt es aber offen. Also sie überlegt schon, aber sie will sich auch nicht festlegen. Meine Mutter, ja, sie war eine Hausfrau. Sie war sehr geduldig. Ich glaube, meine Mutter hat auch sehr viel in ihrem Leben durchgemacht. Zum Beispiel als Schwiegertochter, diese ganzen Sachen. Also Schwiegertochter, Schwiegermutter oder überhaupt sich zu etablieren dann in der Familie und dann diese Erfahrung. Man muss dann arbeiten, wenn man ist Schwiegertochter, man muss viel leisten. Das hat man dann auch so in den Geschichten dann auch mitbekommen. Also meine Mutter war sehr still, eher auch zurückhaltend. Sie hat einfach die Aufgaben, die sie hatte, erledigt für sich. Wobei ich sagen muss, meine Mutter ist dann auch verstorben, als ich 16 war. Sie hat mit meinem Vater die Pilgerfahrt gemacht und ist dann auch dort gestorben. Also sie ist auch dort begraben worden. Manchmal würde ich mir, oder habe ich es mir gewünscht, dass das Grab hier wäre, damit ich mal ab und zu dorthin gehen könnte. Aber andererseits freue ich mich für sie, dass es dort ist, weil es für Muslime schon was Besonderes ist, wenn man dort stirbt und dort begraben wird. Also es war eine starke Zäsur in meinem Leben eigentlich schon. Also ich hatte mal das Gefühl, davor war ich noch ein Kind. Und danach bin ich erwachsen geworden. Also da hat man auf einmal gemerkt, man muss auf eigenen Beinen stehen, man muss selbstständig sein, man muss, vor allem ich bin ja die Jüngste gewesen und alle waren schon verheiratet und so und irgendwie war ich dann noch so übrig und man wusste nicht, wo man dazugehört. Man musste einfach jetzt selbst seinen Weg finden. Also mein Vater zum Beispiel, habe ich ja auch gerade, also er hat mich sehr verwöhnt, wirklich. Also er hat zum Beispiel jeden Tag hat eine Schokolade mitgebracht und so oder Geschenke mir gekauft, was er bei den anderen Kindern nicht gemacht hat. Dann der Verlust der Mutter ist, hat auf jeden Fall sehr viel in unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Familienleben verändert. Und auch die Stellung, glaube ich. Mein Vater hat danach nochmal geheiratet. Ein Jahr später hat er dann geheiratet. Dann kamen neue Personen in das Leben. Man musste alles umstellen. Man musste sich ja auch erst noch daran gewöhnen, dass die Mutter nicht mehr da ist. Dann kommt eine neue Person. Wobei ich sagen muss, dass das alles für mich, also dass meine Religion mir dabei geholfen hat, das zu verkraften. Man sagt ja auch, eine psychische Funktion der Religion ist, dass man das besser verkraften kann. Das ist es wirklich. Ich bin ja in dem Dorf Wallenhorst aufgewachsen. Wir waren die einzigen türkischen Bewohner dort. Bis zu meinem 14. Lebensjahr kannte ich nur Deutsch. Ich kannte keine Türken. Ich wusste zwar, dass meine Eltern Türken sind, aber dass ich auch irgendwie türkisch bin, aber irgendwie auch Deutsch. Aber andere Türken kannte ich gar nicht. Also dadurch war ich auch irgendwie freier, hatte ich das Gefühl. Also dieser Zwang, der oftmals in türkischen Gemeinden vorkommen kann, muss nicht. Aber dass man aufpassen muss, dass man halt den Schein wahren muss. Deswegen werden ja auch viele Grenzen gesetzt, dass man halt nicht immer überall rausgehen darf, wenn man möchte oder so. Also, gerade als Mädchen, ja. Das hatte ich überhaupt nicht. Also ich war sehr frei. Also ich war jeden Tag draußen, habe gespielt. Meine Freunde waren alles Deutsche. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich wollte, ja. Das fand ich, also deswegen, ich fand, es war eine schöne Kindheit doch. Also das fand ich sehr schön. Wobei ich sagen muss, dass mir immer bewusst war, und das finde ich eigentlich schade, aber vielleicht gehört es dazu, immer bewusst war, dass ich anders bin als die anderen Kinder. Ich bin halt dadurch aufgefallen, dass meine Eltern nun mal Türken sind, dass ich schwarze Haare oder dunkle Haare habe. Obwohl ich bin ja sogar hell eigentlich, ja, hellhäutig. Aber trotzdem war man anders. Man war anders. Obwohl ich in der Grundschule wurde ich auch Melanie genannt von allen. Das fand ich in dem Moment wahrscheinlich eigentlich auch ganz gut. Man wollte ja nicht auffallen. Ich meine, ich falle so oft durch meine schwarzen Haare oder durch meine dunklen Haare. Da fand ich das gar nicht so schlecht, dass man irgendwie doch gleich ist wie die anderen. Ja, deswegen fand ich das gut. Das war in der Grundschule noch nicht mal so schlimm oder so deutlich. Ich fand das so schade in der Orientierungsstufe. Das war so eine harte Zeit für mich. 5., 6. Klasse ist das. In Niedersachsen gab es das halt noch. Da habe ich wirklich Fremdenfeindlichkeit gespürt. Insbesondere von den Schülern. Die haben mich so richtig gemobbt. Da hieß es immer so, Kanake, gut, dass ich kein Türke bin und die Türken stinken und so. Diese ganzen Vorurteile, Stereotypen wurden an mir ausgelassen. Ich meine, ich war die einzige Türkin. Das war eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben. Da habe ich mich wirklich auch so richtig ausgestoßen gefühlt. Und ich hatte ja keine türkischen Freunde. Ich hatte nur die deutschen Freunde. Also in der Zeit habe ich mir gewünscht, dass ich blonde Haare habe, blaue Augen habe und nicht auffalle. Ja, das fand ich, aber jetzt im Nachhinein finde ich das schade. Ich finde es schlimm. Also ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich das jetzt auch bei Kindern beobachte, finde ich das ganz schlimm. Also ich weiß, weil ich weiß, wie hart das ist. Und zu der Zeit war ich auch gar nicht religiös. Ich bin auch nicht religiös erzogen worden. Das war eher traditionell. In meiner Familie war Religion, also meine Mutter hat gebetet 5-mal am Tag. Das, was sie halt gelernt hat, so, sie war auch Analphabetin. Das, was sie so vom Hören und Sagen gelernt hatte, hat sie versucht zu praktizieren. Mein Vater war überhaupt nicht religiös. Er hat erst später, im Jahr, wo meine Mutter gestorben ist, hat er eigentlich so angefangen, seine Religion zu entdecken für sich. Meine Schwestern waren auch nicht, also dementsprechend. Die haben auch sich auch nicht so dementsprechend gekleidet, also keine Kopfbedeckung und so, auch nicht gebetet und so. Also wir waren eher so eine typisch türkische Familie, die einfach irgendwie so vor sich hingelebt hat. Religion gehörte irgendwie dazu. Wir waren zwar Muslim, wir haben kein Schweinefleisch gegessen, aber das war es dann auch. Meine Mutter hat ein Kopftuch getragen, aber sie hat es auch jetzt nicht so, wenn sie nach draußen gegangen ist, wir hatten einen Garten hinten, da hat sie auch nicht drauf geachtet, ob es mal auf ist oder nicht oder ob da Haare rausgucken oder nicht. Also es war eher so dieses Traditionelle eher. Aber später gab es dann einen Wandel. Eine meiner älteren Schwestern hat dann angefangen, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Sie hat dann auch angefangen, Kopftuch zu tragen. Sie war dann die Erste. Also sie war ungefähr 21, 22 Jahre alt. Da war ich ungefähr 10. 11 Jahre alt. Also bei ihr hat das dann Anfang der 90er müsste es gewesen sein, ja. Da hat sie halt angefangen, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Da hat meine andere Schwester auch angefangen, da haben sie auch geheiratet. Und mein Schwager war schon praktizierender Muslim. Wobei von vornherein sie geklärt hatten, dass sie kein Kopftuch tragen muss und so. Also dass er sie nicht zwingen wird und so. Aber allein dadurch, dass er halt die Religion schon praktiziert hat, hat das natürlich einen Einfluss auch auf sie. Und sie hat dann auch selbst angefangen, sich damit auseinanderzusetzen und hat dann auch gesagt, okay, ich will's. Meine Mutter hat dann auch angefangen, vielleicht ein bisschen bewusster das auszuleben. Ich meine, sie hat sowieso praktiziert, aber dann vielleicht so ein bisschen bewusster auszuleben. Mein Vater hat immer noch nichts gemacht. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Also überhaupt nicht, weil es war auch gerade so die Phase, wo ich sowieso gemobbt wurde. Ja, und jetzt auch noch ein Kopftuch, das wäre noch schlimmer. Da werden die mich noch schlimmer anmachen oder diese ganzen Befürchtungen waren im Kopf, ja. Also ich konnte auch gar nicht verstehen, warum manchmal jetzt unbedingt Kopftuch tragen muss und so. Ich meine, das war ihre Sache. Ich meine, ich war auch noch jung und so. Aber ich wusste, dass ich das auf keinen Fall möchte. Ich nicht. Also das war für mich ganz klar. Bei mir war das dann so, dass ich dann wirklich so bis 15, 16 ganz klar gesagt habe, ich will keins. Ich will keins. Also mir war immer klar, ich bin Muslimin, ich glaube daran, das ist meine Religion. Aber ich kann es nicht so ausleben, zumindest nicht jetzt. Also ich muss sagen, ich bin auch dickköpfig. Also man kann nicht unbedingt mir was aufzwingen. Also ich hätte dann immer ganz klar gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann halt bis 15, 16 ging dann diese Haltung. Und dann mit 15, 16, dann haben meine Geschwister dann noch gesagt, jetzt musst du mal einen Korankurs besuchen. Da war doch ein bisschen Zwang dabei. Ich wollte das überhaupt nicht. Aber meine Eltern wollten das auch unbedingt, meine Schwestern auch. Und dann wurde ich doch gezwungen in so ein, es gibt so, das war von der Miligisch, die bieten in den Ferien halt so Korankurse oder so an. Und dann haben sie mich doch eigentlich gezwungen, dorthin zu gehen. Das war dann in der Stadt, aber auch nicht in Osnabrück, es war so außerhalb. Es war eine andere Stadt einfach. Dann, ja, dann bin ich da hingegangen. Ich wollte da überhaupt nicht hingehen. Ich hatte auch gar keinen Bock. Und ich habe auch gesagt, ich habe gar keine Lust auf diese kopftuchtragenden Mädchen und so. Und ich fand die total asozial und so. Und dann bin ich da hingekommen und ich habe auch ganz klar gesagt, ich werde da kein Kopftuch tragen. Das war meine Bedingung. Ich werde da einfach hingehen. Ich werde mir das anhören, aber ich werde kein Kopftuch tragen. Also ich hatte wirklich so, ich weiß nicht, ich wollte es einfach nicht. Und aber dann kam es irgendwie so, dass ich genau in dem Kurs, wo ich gezwungen wurde, also wo meine Eltern mich gezwungen hatten, auch meine Geschwister, wo ich wirklich mich zum ersten Mal eigentlich richtig mit dem Islam auseinandergesetzt habe. Das war so ohne Zwang, ohne alles, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und am ersten Tag hat mich gar nichts beeindruckt. Das war ganz schlimm. Mein erster Tag, ich kam auch noch zu spät. Alle saßen da schon, alle hatten schon ihre Kopftücher an. Und ich kam da so richtig lässig in meinem Outfit, so enge Jeans oder enge Hose und meine Haare gestylt und kam dahin und habe nur so, oh Mann, ich habe gar keine Lust. Das war so meine Einstellung. Habe auch nur gesagt, nee, wie soll ich diese 2 Wochen überstehen oder 2,5 Wochen? Das war erstmal immer noch so meine negative Haltung. Aber erst im Laufe der Zeit, auch durch die Gespräche mit den Lehrerinnen dort, war mir eigentlich klar, dass ich Muslimin bin und dass ich das auch jetzt endlich mal sein möchte. Also nicht nur einfach so im Inneren, sondern auch dazu stehen möchte. Das war für mich ganz wichtig, dass ich sage, okay, das ist meine Identität, weil bis dahin hatte ich mich irgendwie versteckt, immer verstellt. Irgendwie hatte ich gesagt, ich bin ja nicht auffallen, das war ja immer mein Motto, ja? Also ich hatte zwar, habe mich irgendwie doch mit denen gut verstanden, aber trotzdem irgendwie musste ich mich anpassen, damit ich mich überhaupt verstehen kann mit denen, den Mitschülern, mit allem drum und dran. Oder mit den Deutschen, ethnisch-Deutschen dann. Und das war schon ein Druck, den man immer auf sich hatte. Also der vielleicht manchmal bewusst war, vielleicht aber auch unbewusst. Man musste sich irgendwie immer anpassen, damit man akzeptiert wird. Aber innerlich wollte man das vielleicht auch gar nicht, aber man musste es tun, ja. Und da hatte ich wirklich zum ersten Mal das Gefühl, wo ich gesagt habe, Moment mal, ich bin wirklich Muslimin und ich finde das gut, ich will es jetzt auch. Und da habe ich ganz radikal gesagt, nee, ich trage jetzt auch Kopftuch. Also es war eine ganz radikale Wandlung. Der Kurs hat nur 2 Wochen gedauert, dann insgesamt wahrscheinlich in 2 Wochen. Am Ende des Kurses habe ich gesagt, ich trage Kopftuch, ich will meine Religion ausleben. Das war ganz radikal. Was mich, glaube ich, eher beeindruckt hat, zum einen, ich habe, glaube ich, wirklich zum ersten Mal Gott, also den Schöpfer, anders kennengelernt. Oder auch den Propheten Mohammed. Habe ich einfach, ich weiß nicht, ich habe auf einmal so das Gefühl gehabt, dass das der Gott ist, den ich brauche. Oder dass das der Gott ist, der wirklich vorhanden ist. Also es war einfach so ein Aha-Effekt. Oder so ein, ich hatte auf einmal, das ist es. Das ist es. Das ist für mich logisch, das ist gut, aber nicht nur, das war zum einen also Infos, ja, aber viel mehr, was mich beeindruckt hat, war eigentlich der Umgang, diese Wärme, diese Atmosphäre, viel mehr als diese Informationen, waren eigentlich die Lehrerinnen, die haben mich sehr beeindruckt. Sie wussten meine Einstellungen, haben mich sehr gut behandelt, also sie haben mich nicht ausgestoßen, weil bis dato hatte ich eher so immer das Gefühl unter denen, ich bin auch vorher dann ab und zu zur Moschee gegangen, weil meine Schwestern dann in der Moschee aktiv waren und so, und ich hatte immer so das Gefühl, ich bin ausgeschlossen, weil ich kein Kopftuch trage. Ja, und dort hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich bin akzeptiert, auch ohne Kopftuch. Also auch wenn ich dazu noch nicht bereit bin, die akzeptieren mich. Und das war einfach eine schöne Sache. Man ist akzeptiert, wie man ist. Das hatte ich ja auch bis dato nicht unter meinen deutschen Freundinnen. Und da wurde ich aber akzeptiert, wie ich war. Und es hat für mich einfach so eine Tür eröffnet und habe ich gesagt, wenn das der Islam ist, dann ist das mein Weg. Und das war so wirklich, glaube ich jetzt im Nachhinein, war das ein entscheidender Faktor, der mich dazu bewegt hat. Seit meiner Kindheit hatte ich immer das Gefühl, ich werde nicht akzeptiert. Ich bin anders, obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich genauso wie sie gelebt habe. Obwohl ich mich immer bemüht habe. Trotzdem waren meine Eltern Türken. Und trotzdem war ich auch eine Türkin. Sogar eine stinkende Türkin, obwohl das natürlich nicht stimmte und so weiter und so fort. Man mochte zwar das Essen meiner Mutter, aber das war es dann auch. Meine Mutter war nun mal eine Hausfrau, mein Vater war Gastarbeiter. Das war's. Und das war die ganze Zeit immer bei mir. Immer bei mir. Also die Zerrissenheit, irgendwo muss ich mit denen zusammen, weil alleine kann ich ja auch nicht. Das wollte ich dann wahrscheinlich auch nicht. Eine türkische Freundin hatte ich halt nicht. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ich eine türkische Freundin gehabt hätte. Ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich auch anders, vielleicht selbstbewusster gewesen. Bis dato habe ich wirklich immer gesagt, nee, pass dich lieber an. Natürlich gab es auch in der Familie einige Ereignisse, die dann einen wahrscheinlich auch belastet haben. Es hatte viel mit meinem Vater zu tun. Mein Vater war eher so der Mensch gewesen, dass er gearbeitet hat halt. Und an Wochenenden war er viel in diesen türkischen Cafés, in diesen berüchtigten türkischen Cafés. Und man hat ihn dann kaum gesehen. Dadurch sind immer ganz viele Probleme entstanden in der Familie, dadurch, dass er kaum zu Hause war. Einige Zeit lang war es dann auch so extrem, dass mein Vater sogar spielsüchtig war. Würde ich sagen, ich weiß nicht, ob er wirklich süchtig war. Auf jeden Fall hat er sehr viel gespielt und auch viel Geld dadurch verloren. Und dadurch gab es natürlich auch Probleme. Das waren so im groben Ganzen, das waren sehr, was man natürlich miterlebt hat. Das Interessante ist, als ich dann halt wieder zum Islam gefunden habe, in dem Jahr war meine Mutter dann auch ziemlich krank. Und mein Vater hat in dem Jahr aber auch diesen Wandel erlebt. In sich, wo er dann halt damit aufgehört hat, mit den ganzen Spielen und so. Und hat dann angefangen, religiöser zu werden. Für sich. Also hat angefangen, 5-mal am Tag zu beten und sich vielleicht mehr um die Familie zu kümmern. Auf jeden Fall haben sich in dem Jahr, wo ich mich auch bedeckt habe, aber unabhängig davon, irgendwie hatten sie sich dann auch entschieden, die Pilgerfahrt zu machen. Also es passte so richtig gut. Also ich hatte angefangen, den Islam für mich zu entdecken. Mein Vater fing an, den Islam für sich zu entdecken. Und sie wollten dann gemeinsam, mein Vater und meine Mutter halt, irgendwie so ein Leben neu beginnen, hatte ich das Gefühl. Und die Pilgerfahrt war so symbolisch, wir fahren dorthin, erfüllen unsere Pflichten und fangen danach wieder ein neues Leben an. Und ich hatte dann noch so 2-3 Monate, wo ich mit meiner Mutter war, nachdem ich halt mich auch wirklich verändert hatte, auch so halt in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Handeln, in allem. Man versucht ja, wenn man etwas Neues entdeckt, dann auch wirklich alles ganz genau zu machen, ja. In dieser Zeit, das war eine besondere Zeit zwischen meiner Mutter und mir, weil davor hatten wir ja dadurch, dass ich in der Pubertät war und eher so diese Zerrissenheit, das hatte sich natürlich auch auf die Beziehungen zwischen meinen Eltern und mir, hatte sich das natürlich auch ausgewirkt. Und es war eine sehr harmonische Zeit, es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Zum einen, meine Mutter hat sich sehr für mich gefreut, auch für sich natürlich, dass ich diesen Weg entdeckt habe. Für sie war das natürlich auch wichtig. Und wir haben zum Beispiel morgens, haben wir zusammen das Morgengebet verrichtet. Ich habe angefangen, ihr Koran beizubringen, das zu lesen, weil ich auch angefangen hatte, das zu lernen. Ich habe einfach den Eindruck, dass wir in der Zeit viel mehr uns unterhalten haben, auch miteinander. Irgendwie habe ich jetzt im Nachhinein den Eindruck, dass man einfach... Die Freude war einfach da. Ich habe mich gefreut, dass ich irgendwie mich gefunden habe, mich selber gefunden habe. Und meine Mutter hat sich auch gefreut, dass ihre Tochter natürlich den Weg gefunden hat, den sie sich natürlich auch gewünscht hat für mich. Man sagt ja, wenn du die Pilgerfahrt gemacht hast, dann bist du eine Hadji im Türkischen. Also sie hatte auf jeden Fall ihre Pflichten erledigt und dann ist sie halt krank geworden. Sie die Gehirnblutung und dann lag sie im Koma ein paar Tage und dann ist sie verstorben. Ja, und dadurch, dass ich erst mich selbst gefunden hatte, jetzt so richtig eigentlich angefangen hatte, so ein harmonisches Leben aufzubauen, war auf einmal genau die entscheidende Person in meinem Leben war auf einmal weg. Das war dann natürlich auch, wo ich mir gedacht habe, das ist sehr schwer für mich. Aber die Religion hat mir dabei sehr geholfen. Also ich hatte einfach dadurch, dass ich weiß, der Tod gehört zum Leben. Meine Mutter ist dort verstorben, sie hat ihre Pflichten erfüllt. Ich hoffe, dass das gut für sie ist alles. Wir glauben ja daran, dass es halt ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich habe einfach gedacht, okay, es gehört dazu. Und ich versuche halt geduldig auszuharren. Also das irgendwie zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Und dabei hilft halt zum Beispiel, dass man Koran rezitiert für die Verstorbenen. Der Gedanke, dass man ihnen dabei noch was Gutes tut, hilft einem bei der Verarbeitung. Ja, ich glaube, ich habe es einfach anders verarbeitet. Also ich habe es einfacher verarbeitet, glaube ich, als meine Schwestern. Also es ist mir jetzt im Nachhinein, denke ich, es ist mir einfacher gefallen als denen. Vielleicht liegt es dann natürlich auch an meinem Alter, ich weiß nicht, ich war noch 16, waren natürlich älter, haben viel mehr mit meiner Mutter erlebt. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Niemand wusste das irgendwie, von meinen Schwestern und so wusste das niemand, mein Bruder auch nicht, aber mein Schwager wussten das schon, sie hatten das schon gehört. Und die wollten das uns erstmal gar nicht sagen, damit wir nicht traurig werden. Sie wollten erstmal abwarten, dass mein Vater kommt und dass er uns das vielleicht sagt. Also, es war ja auch schwer für sie, wie sollten sie damit umgehen? Ja. Zu dem Zeitpunkt hat meine Schwester mit ihrem Mann und ihren Kindern unter uns gewohnt. Also wir haben in einem Haus gewohnt. Ihre Wohnung war unter unserer Wohnung. Es war an einem Sonntag, da hat meine Schwester gesagt, lass uns zusammen, wir wollen zusammen zu meinem Bruder fahren. Und da habe ich gesagt, eigentlich konnte ich gar nicht. Ich hätte am nächsten Tag eigentlich eine Mathearbeit oder so. Da meinte sie, ich muss unbedingt lernen, ich kann nicht fahren ohne mich. Und sie meinte, nee, du musst unbedingt kommen. Sie war auch richtig ernst. Ich wusste gar nicht, was los war, aber ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Wir sind dann auch halt zusammen dahin gefahren. Meine Schwester war die ganze Zeit im Auto ruhig, also Ich habe die ganze Zeit gesagt, also ich habe versucht halt immer so Witze zu reißen und so, aber ich habe gemerkt, ich komme gar nicht ran. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, vielleicht ist sie schlecht drauf, habe ich mir gedacht. Na, auf jeden Fall sind wir dann bei meinem Bruder angekommen und dann habe ich, also wir sind reingegangen und da waren da ganz viele Menschen. Eine meiner Schwestern, meine Schwägerin saßen also im Flur. Man konnte halt, wenn man reinkommt, direkt ins Wohnzimmer schauen. Die Tür war offen und die haben geweint und da wusste ich sofort, der erste Gedanke war, was mit meiner Mutter passiert. Ich hatte sofort das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Es ist interessant, dass ich nicht an meinen Vater gedacht habe, aber es fällt mir so im Nachhinein ein. Ich habe sofort gesagt, irgendwas stimmt nicht mit meiner Mutter, habe dann auch sofort angefangen zu weinen. Also da habe ich gesagt, sag mir sofort, was mit meiner Mutter los ist. Obwohl niemand was gesagt hat, aber ich habe es gespürt, irgendwas ist mit meiner Mutter passiert. Na, auf jeden Fall haben sie dann versucht, mich zu beruhigen. Da haben sie gesagt, ja, meine Mutter ist nur im Koma, sie ist krank. Also sie haben mir immer noch nicht gesagt, dass sie tot ist. Erstmal haben sie versucht, mich zu beruhigen. Alle wussten das eigentlich schon. Und da habe ich versucht, meine Schwestern zu beruhigen. Obwohl sie ja wussten, dass sie schon verstorben ist, habe ich dann gesagt, ja, sie ist ja nur im Koma, wir müssen halt beten und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben und so. Naja, danach hat dann meine Schwester gesagt, komm mal in ein Zimmer. Und da hat sie gesagt, unsere Mutter ist verstorben. Ja, das war erstmal ein Schock. Also ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe nur gesagt, bitte lass mich alleine. Also ich musste erstmal alleine sein. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte mit niemandem reden. Ich wollte nicht, dass irgendjemand irgendwas sagt. Ich wollte einfach nur alleine sein. Und ja, das haben sie dann auch getan. Und da habe ich einfach nur drüber nachgedacht. Also das war so unrealistisch, verstehst du? Du hast es ja nicht miterlebt. Du hast zwar gehört, dass deine Mutter tot ist, aber du hast es nicht miterlebt. Deswegen, ich musste das wirklich erst verdauen. Ich musste erstmal bemerken, dass es wirklich Realität ist. Erstmal habe ich nur überlegt, die ganze Zeit nachgedacht, habe natürlich geweint und so. Aber es ist trotzdem nicht im Kopf angekommen irgendwie. Das hat man auch daran gemerkt, also 2-3 Tage später, wir waren auch die ganze Zeit bei meinem Bruder, die ganze Familie war dann dort. Mein Vater war ja noch in Mekka. Wir haben dann sofort auch angefangen zu lachen und so, weil irgendwie, vielleicht ist es auch eine Art der Verarbeitung, aber es war halt nicht so real, das meinte ich damit. Also man hat zwar gehört, dass die Mutter tot ist, aber dadurch, dass man es nicht so richtig miterlebt hat, hat man es ganz schnell vergessen. Also irgendwie, wir waren unter uns, wir haben zum Beispiel, das war glaube ich am zweiten oder dritten Tag, wir saßen alle mit meinen Schwestern und haben angefangen irgendwie zu lachen. Ja, irgendwas war Witziges. Wir haben voll angefangen zu lachen. Mein Bruder kam dann auch so richtig zornig, meinte dann so, seid ruhig, wie könnt ihr nur lachen und so. Da meinte ich, okay, da haben wir uns wieder erinnert, oh Gott, wie können wir nur lachen, meine Mutter ist ja tot. Und ich glaube, ich habe es erst realisiert, als mein Vater alleine gekommen ist. Weil die sind zusammen hingegangen, mein Vater ist alleine gekommen. Dann habe ich es realisiert, dass meine Mutter wirklich nicht da ist. Also erst dass durch das Leben danach, dass mein Vater gekommen ist, auf einmal war, ja, mussten wir es halt umstellen, weil eigentlich meine Schwestern waren ja alle schon verheiratet. Meine, die vor mir ist, die Schwester, die wollte eigentlich umziehen mit ihrem Mann. Die hatte noch bei uns gewohnt. Und jetzt musste sie sich entscheiden, sollte sie uns alleine lassen, mein Vater und ich. Ich war ja noch jung, ich war total unselbstständig. Total, weil bis dahin wirklich alles gemacht wurde für mich. Ich habe nie kochen gelernt, ich habe nie, diese typischen Dinge habe ich nie gelernt. Wäsche waschen, nichts, ich konnte gar nichts. Ich hätte nicht für ihn kochen können, gar nichts machen können. Mein Vater war natürlich auch unselbstständig. Und deswegen, meine Schwester musste dann, hat dann gesagt, okay, dann bleibe ich noch ein Jahr. Es war für sie auch eine Umstellung. Dann war sie auf einmal verantwortlich für mich irgendwie. Das war auch für sie schwer. Ich meine, sie musste mit der Sache klarkommen. Dann hatte sie auf einmal mich als zwar junge Schwester, aber irgendwie auch als Tochter irgendwie. Weil sie musste für mich sorgen. Sie musste irgendwie halt intensiver. Es war nicht das Gleiche, wie wenn meine Mutter da gewesen wäre. Auf jeden Fall hat mein Vater ein Jahr später dann geheiratet. Wobei ich ihm auch von vornherein gesagt habe, es war mir klar, dass er heiraten wird. Und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, also von mir aus kannst du auf jeden Fall heiraten. Ich habe nichts dagegen. Ich finde es, also ich habe immer, es ist logisch, dass du heiratest. Also du musst auch ein neues Leben anfangen. Also ich will dich nicht daran hindern, habe ich gesagt. Also damit er halt auch mit ruhigem Gewissen das machen kann. Das war mir sehr wichtig. Also auf jeden Fall, das war auch wirklich, weil ich gesagt habe, es ist Gottes Wille. Das war immer so für mich, das ist Gottes Wille, weil ich glaube daran, dass einige Dinge sind fest vorgeschrieben, wenn ich geboren werde. Das sind die Dinge, wo ich eigentlich keinen Einfluss darauf habe, wann ich sterbe. Das sind so feste Termine, die werden auf jeden Fall stattfinden. Da kann ich nichts ändern. Da hat auch niemand Schuld daran. Und deswegen habe ich gesagt, okay, und wenn du auch heiraten sollst, vielleicht ist das auch vorgeschrieben für dich. So habe ich gedacht und denke ich immer noch. Und da habe ich ihm gesagt, was bringt es mir, wenn ich mich voll dagegen auflehne und du wirst es trotzdem tun? Das erschwert ja nur die ganze Sache. Deswegen habe ich ihm gesagt, ich bin auf jeden Fall bereit, wenn es in deinem Schicksal ist, dass du heiraten solltest, wenn es wirklich für dich in deinem Leben auch nochmal dazu kommt. Ich habe nichts dagegen. Ich denke zum einen, es gehört auch zu seinem Leben. Er darf sein Leben ja nicht aufgeben. Deswegen. Und ich denke, es ist Gottes Wille. Das ist das Entscheidende eigentlich. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich die neue Frau halt nicht Mutter nennen werde. Das war meine einzige Bedingung. Also ich habe nur eine Anne, also eine Mutter, die ich auch so bezeichnen würde. Und die ist halt verstorben. Damit hat sie es. Aber die neue werde ich respektieren wie meine Mutter, aber nicht so nennen. Und das war auch klar für ihn. das war in der 10. Klasse. Das erste Halbjahr war ich ja noch, also ne, die nicht-muslimische. Dann gehe ich in den Weihnachtsferien in diesen Kurs und komme auf einmal voll verschleiert zurück. Also es war, ich meine, ich jetzt im Nachhinein kann ich das den meinen Mitschülern gar nicht übel nehmen, dass sie damit nicht umgehen konnten. Ich meine, ich konnte ja selber nicht damit umgehen. Die haben es überhaupt nicht verstanden, was mit mir passiert ist. Ich muss dazu sagen, also es ist wahrscheinlich auch ein Charakterzug von mir, wenn ich etwas mache, möchte ich es unbedingt richtig machen. Ich habe nicht nur meinen Kopf bedeckt, ich habe gleich so einen Halbschleier getragen. Ich bin gleich so eine richtig Extreme gegangen. Halbschleier heißt für mich, dass ich mein Gesicht halb bedeckt habe. Das heißt, mein Mund war auch bedeckt. Man hat nur meine Augen, meine Stirn, meine Augen und meine Nase noch gesehen, meine Wangen. Und ein langes Gewand. Kann man sich vorstellen, dass sie damit überhaupt nicht umgehen konnten. Da haben die gedacht, dass ich wahrscheinlich verlobt bin, dass ich auf einmal deswegen Kopftuch trage. Und die Lehrer waren natürlich auch befordert, ja. Auf einmal kommt dann eine halb Vermummte und man weiß gar nicht, was jetzt los ist. Vermutet natürlich insgeheim, die wurde wahrscheinlich verheiratet, zwangsverheiratet oder irgendwie sowas. Und in der Zeit war ich auf jeden Fall eine richtige Außenseiterin. Aber das habe ich auch bewusst selber irgendwie gemacht. Ich habe mich selbst auch distanziert. Ich wollte gar nicht. Und die wussten auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Also haben sie sich auch distanziert. Und dann in dem Halbjahr ist dann auch meine Mutter verstorben. Das kam dann dazu. Dann wollte ich sowieso erst gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich wollte einfach nur dieses Halbjahr meine Schule beenden, meinen Realschulabschluss halt bekommen. In der Zeit bin ich natürlich richtig schlecht geworden. Also meine Leistungen sind ziemlich gesunken, weil ich einfach... Es war einfach zu viel. Ich kann mich auch dran erinnern, ich habe mit einigen Lehrern gesprochen, habe ihnen versucht, das zu erklären, dass es eine schwierige Zeit für mich ist und dass sie sich doch bitte daran erinnern sollen, wie ich vorher war. Also dass es einfach jetzt auch durch diese ganzen Faktoren bedingt ist. Wo ich sagen musste, dass sie wirklich sehr rücksichtsvoll mit mir umgegangen sind. Das fand ich echt sehr schön. Die Reaktion, also ich wurde natürlich angestarrt. Du musst dir ja vorstellen, wie gesagt, die Schule, die Realschule war im Dorf. Und ich habe ihr gesagt, dass da waren keine Türken und nichts. Ja, die hatten von wegen interkultureller Kompetenz, da war nichts mit Kulturen oder so, da waren mal Deutsch. Und dann kommt da eine Halbvermummte, die Schule ist auch dort. Ich wurde natürlich von allen begafft, bis zum geht nicht mehr. Kann ich natürlich nachvollziehen jetzt im Nachhinein. Es war für mich ganz klar, das bin ich. Entweder ihr akzeptiert mich oder ihr lasst mich in Ruhe. Aber das bin ich ändere mich nicht mehr. Das war natürlich auch irgendwo vielleicht eine Trotzreaktion. Ja, ich habe mich auch selbst distanziert, weil ich einfach gemerkt habe, die sind sowieso anders. Also es ist, sie akzeptieren mich ja sowieso nicht. Also dann kann ich mich auch distanzieren. Also ich muss das nicht machen. Ich habe jetzt meine Religion gefunden. Ich habe mich gefunden. Und ich kann sagen, in dem Jahr oder ich glaube auch in den Jahren danach noch, habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Also irgendwie mich selbst zu finden. Ich hatte ja gesagt, ich war vorher total unselbstständig. Ich musste auf einmal auf eigenen Beinen stehen. Durch den Verlust meiner Mutter. Und dann auch die Heirat, meine Stiefmutter. Sie war eine ganz andere Person. Darauf musste sie mich auch umstellen. Und sie musste sich auf mich umstellen. Sie ist zum Beispiel überhaupt nicht religiös. Also sie ist sehr traditionell, aber sie hat nicht dieses Religionsverständnis, das ich habe zum Beispiel. Was eigentlich in Ordnung ist, aber sie versteht mich halt nicht. Ich versuche sie vielleicht so ein bisschen zu verstehen. Ich akzeptiere es auch, wie sie lebt. Aber sie versteht nicht unbedingt, wie ich lebe oder zu der Zeit gelebt habe, sagen wir es so. Das Problem war auch noch, dass wir auf einmal aus unserer großen Wohnung ausziehen mussten zu meiner Stiefmutter in diese kleine Wohnung. Sie hat alleine gelebt, sie war geschieden seit 20 Jahren, glaube ich. Und sie hatte sich natürlich auch an dieses Leben gewöhnt, das muss man auch sagen. Und das war eine Einzimmerwohnung. Also das hatte ein kleines Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und die Küche, Kochnische war auch im Wohnzimmer. Und dann gab es noch einen ganz kleinen Flur und ein ganz kleines Bad. Und unsere alte Wohnung war eigentlich 4-Zimmer-Wohnung gewesen. Und auf einmal muss man sich da irgendwie einengen. Das war schon eine das war eine räumliche Umstellung auch, ja. Dann kommt noch die soziale Umstellung. Auf einmal eine ganz fremde Frau. Weil mein Vater und sie mussten sich ja auch noch irgendwie finden. Dann komme ich da noch, ne, die halb Vermummte. Mit der kann sie gar nichts anfangen. Und ich kann auch nicht unbedingt was mit ihr anfangen. Sie war auch noch sehr, sehr, weiß ja bei den türkischen Frauen ganz oft, sehr penibel, also sehr sauber. Sie hatte einen Sauberkeitssinn oder hat es immer noch. Und ich habe das überhaupt nicht gehabt. Ja, ich bin ja, habt ihr ja gesagt, ich bin so aufgewachsen, also ich war immer das Gegenteil. Man hat immer sauber gemacht, aber ich nicht. Ich habe nie sauber gemacht, habe ich nicht gemacht. Und das war eine Riesenumstellung. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Und dann bin ich halt zu meinem Bruder gegangen. Das habe ich natürlich vorher mit denen abgesprochen. Die haben sich auch bereit erklärt, dass ich dann bei denen wohne. Aber es ging dann auch nicht so richtig. Dann bin ich auf jeden Fall zu meiner Schwester. Zu der bin ich dann gegangen. Da habe ich dann 3 Jahre gewohnt. Die hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder und so. Wobei das auch wiederum schwer war, weil die eigentlich auch neu verheiratet waren. Das war für sie auch wieder eine Umstellung. Das war auch eine Umstellung für meine Schwester. Auf einmal hatte sie eine Verantwortung, weil mein Vater hat da auch nicht unbedingt sehr viel dazu beigetragen. Also er war verheiratet mit der Frau. Er hat ein neues Leben angefangen, aber irgendwie musste meine Schwester sich um mich kümmern auf einmal. Und das war für sie auf jeden Fall sehr schwer. Und für mich war das alles auch sowieso ein bisschen schwer, ja. ich habe ja mich gerade irgendwie gefunden, meine Mutter ist verstorben, wir haben es räumlich umgestellt. Mit der Frau komme ich doch nicht so richtig zurecht, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich wollte eigentlich, also die Abi-Phase, diese Oberstufe 11., 12., 13., war auch eine ganz, das war ja gerade diese Phase, wo es sowieso alles wirklich sehr drunter und drüber ging. Es war bestimmt auch ein Faktor, warum ich nicht so richtig lernen konnte oder irgendwie habe ich gar nicht so richtig gelernt, habe ich nicht gemacht, nein. Deswegen war leider mein Abi auch nicht so gut. Zu dem Zeitpunkt wollte ich ganz oft das Abi eigentlich schmeißen, wollte gar kein Abitur machen, wollte eigentlich in erster Linie eher so mich islamisch erstmal bilden. Ich hatte zwar jetzt so einen Islam für mich gefunden, aber ich wusste ja gar nicht so richtiges und ich hatte keine Lust, in die Moschee zu gehen und da irgendwas zu hören. Also habe ich auch gemacht, aber es hat mich nicht befriedigt. Ich wollte irgendwie so die Wurzel an die Wurzel ran, ja, und das ist die arabische Sprache. Da bin ich auch wirklich, Gott sei Dank, bin ich echt sehr froh, auch dankbar meinen Schwestern. Die haben immer gesagt, nein, mach lieber dein Abi, danach kannst du immer noch alles machen. Aber da hast du erstmal was in der Hand. Habe ich es auf jeden Fall durchgestanden. Das war echt für mich so eine Tortur. Ich habe es durchgestanden. Das war natürlich auch wieder, ich war auch noch halb vermummt. Muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich muss echt sagen, Respekt vor den Lehrern. Die sind gut mit mir umgegangen. Die Mitschüler wussten natürlich auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Was ich immer so witzig finde, in dem Zustand habe ich auch Sport mitgemacht. Weil ich war eigentlich immer sportlich. Also ich liebe Sport über alles und ich fand es immer so witzig. Natürlich hat man dieses Bild, da ist eine halb Vermummte, die kann bestimmt keinen Sport, ja. Und ich gehörte zu den Besten, ja. Es war ja ganz interessant, die erste Sportstunde. Ich war wirklich halb vermummt. Ich hatte aber halt eine Sporthose, was Längeres drüber. Da sollten wir Basketball spielen, ja. Die haben, ja, ich konnte es halt ablesen, ja. Die haben mich auch nicht so richtig beachtet, so die einige. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Oho. Dann haben sie wirklich alle nach dem Spiel sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, sag mal, hast du das gelernt und so? Ich wusste gar nicht, dass du so spielen kannst. Aber meinst, tja, nur weil ich einen Kopf so trage, heißt das noch lange nicht, dass ich das nicht kann. Ja, also Sport habe ich immer geliebt. Das war auch mal so witzig halt. Halb vermummt und dann das zu machen. Witzige Erinnerungen sind da schon. Ja, und auf jeden Fall nach dem Abi habe ich das dann durchgezogen. Dann habe ich mich mit meinen Schwestern auch zusammen informiert, wo es da Möglichkeiten gibt, für den Islam wirklich, so wie ich es mir vorstelle halt, von der Wurzel her zu lernen. Und da haben wir einige Schulen ausfindig gemacht. Eine war in England, eine war in Spanien und eine halt in Frankreich, wo wirklich Arabisch gelehrt wurde, auch von arabischen Lehrern. Also in Spanien war diese Uni, ich glaube, es war eine Universität, ich bin nicht ganz sicher. Dieses Institut auf jeden Fall war noch gerade im Aufbau. Das heißt, ein bisschen weiter weg natürlich als Frankreich und England. Und wir haben es dann nochmal so umgehört. Und Frankreich war zu dem Zeitpunkt, dieses Institut war sehr unter Muslimen etabliert. Also es ist eigentlich die einzige, in dem Sinne, islamische Schule oder Hochschule in Europa. Sie heißt auf Französisch, mein Französisch ist nicht so gut, Institut Européen des Sciences Hommes. Das Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften. Also es ist eigentlich ein neutraler Begriff. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns dann für Frankreich entschieden. Dann bin ich da auch hingegangen und war dann 3 Jahre dort. Eigentlich wollte ich dort 6 Jahre studieren. Ich sage noch ganz kurz was zum Institut. Das gab es damals dann halt schon seit 10 Jahren. Es wurde von arabischstämmigen Muslimen gegründet. Mit dem Ziel halt wirklich auch muslimisch-europäischen Menschen halt oder Bürgern eine islamisch fundierte Ausbildung gewährleisten zu können. Weil das kannst du... Das kann man zwar in den arabischen oder muslimischen Ländern machen, aber das Problem ist dann immer, das ist eine ganz andere Welt. Dadurch, dass man in Europa aufwächst, ist man nun mal anders. Das kann man nicht einfach so übertragen. Das fand ich halt, den Gedanken fand ich so schön. Das war wirklich für die, die im Westen, in Anführungszeichen, aufwachsen, dass sie den Islam lernen und versuchen dann wirklich auch auf den Westen dann zu übertragen. Also man konnte dort arabische Philologie, praktisch Arabistik studieren. 2 Jahre lang, dann gab's eine Fakultät für islamische Theologie und eine Fakultät fürs Koran auswendig lernen. Das ist ja was ganz Besonderes, auch was Wichtiges, was auch vorangetrieben wird. Und ich habe dann halt 2 Jahre Arabisch gemacht, wirklich intensiv. Also da wurde nur Arabisch gesprochen. Die Lehrer waren halt haben Arabisch gesprochen, waren halt alle arabischstämmig. Die Unterlagen waren alle auf Arabisch. Also es war wirklich sehr intensiv. Und ich wollte dann eigentlich islamische Theologie, es geht da 4 Jahre, wollte ich dann machen. Wenn man diese 4 Jahre abschließt, dann kann man noch in einem europäischen Land an einer staatlich anerkannten Universität dann noch seinen Magister machen und dann könnte man promovieren halt. Das war so mein ursprüngliches Ziel gewesen. Aber dann habe ich halt im 3. Jahr gemerkt, es ging dann irgendwie nicht. Also es war finanziell natürlich auch kostspielig. Ich habe gemerkt, das kann es mir nicht mehr so richtig leisten. Ich wollte nicht, dass meine Familie das, sie konnte sich das auch nicht leisten. Das war eine Privatschule. Und auf jeden Fall habe ich dann im 3. Jahr gesagt, okay, ich lasse es sein. was mir irgendwo auf einer Seite schwer gefallen ist, weil das wirklich so meine Welt war. Aber auf der anderen Seite finde ich es jetzt im Nachhinein wichtig, dass ich da richtig auch wichtig und richtig, dass ich diesen Entschluss doch gefasst hatte, dann dort aufzuhören. Als man nach Deutschland kommen, wusste gar nicht, was so richtig, was ich machen sollte. Also meine Familie hat gesagt, du kannst jetzt entweder heiraten, wenn du willst, oder du kannst studieren, wenn du willst. Du kannst natürlich auch beides machen, aber diese Alternativen gab es eigentlich. Ich war 23 und für mich war ganz klar, nein, ich will jetzt auf keinen Fall heiraten. Also für mich ist es einfach total wichtig, dass ich auf jeden Fall auf eigenen Beinen stehe. Das muss ich erstmal erreichen. Also ich muss mich erst selbst verwirklichen. Ich meine, ich bin aus Châteauneuf gekommen, aus Frankreich halt. Ich hatte nichts in der Hand, ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann direkt heiraten fand ich einfach, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich werde dann abhängig sein von ihm. Also dieser Gedanke war doch bei mir immer sehr präsent, dass ich abhängig dann von meinem Mann werde und ich habe irgendwie nichts in meiner Hand. Und ich weiß nicht, ob ich dann studieren kann oder nicht. Ist ja immer so eine Frage, so eine Sache. Deswegen habe ich gesagt, nee, ganz klar, ich will auf jeden Fall studieren. Erstmal nicht heiraten. Ja, und da habe ich gesagt, in Osnabrück will ich gar nicht studieren. Für mich war Osnabrück eher so eine kleine Stadt. Ich habe mir gesagt, ich werde da so keine Chancen haben. Ach ja, so nebenbei noch gesagt, nach meinem Abitur habe ich dann meine Halbverschleierung abgetan. Das ist so zur Info. Also nach meinem Abitur in Frankreich habe ich dann ganz normales Kopftuch nur getragen. Also mein Gesicht konnte man dann noch sehen. Das so. Also ich hatte wirklich so, wenn ich... Es waren wirklich Phasen in meinem Leben, in die ich dir das einteilen kann. Und denn nach Châteauneuf habe ich angefangen, meine Kleidung auch zu ändern. Also es war immer phasenweise irgendwie. Ja, und dann, ja, ich wollte Diplompädagogik studieren ursprünglich und dann haben wir uns informiert wieder mit meiner Schwester und so. Und da kam Köln, fand ich ganz interessant, weil ja einfach hier auch viele Muslime leben und auch viele muslimische Verbände hier vertreten sind. Und ich habe mir gedacht, da kann ich bestimmt auch vieles für mich nochmal auf islamischer Ebene lernen, aber auch aktiv sein. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich aktiv bin. Also etwas tue, etwas mache, bewirke. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich ziehe nach Köln. Ja, dann bin ich nach Köln gekommen, 2003 direkt und habe dann angefangen, erstmal mit Islamwissenschaften, mit der Kombination Islamwissenschaften, Afrikanistik und Ägyptologie. Bis sich das dann so weit entwickelt hat, dass ich jetzt endlich halt Pädagogik studiere im Hauptfach. Islam war immer präsent. Also nachdem ich den Islam für mich entdeckt hatte, war es immer mein Leben. Also ich kann gar nicht Islam trennen. Also es gibt keinen Moment, wo Islam nicht vorhanden ist in meinem Leben. Weil Islam ist für mich auch eine Lebenseinstellung, eine Grundhaltung. Nicht also, dass ich 5-mal am Tag bete und außerhalb dieser Zeit habe ich nichts mit dem Islam zu tun, sondern es ist viel mehr für mich. Ich meine, die Menschen, was du ja auch gesagt hast, die Menschen suchen immer nach Antworten. Sie versuchen, die Welt für sich zu erklären, zu verstehen. Das kann man durch eine Ideologie machen, das kann man durch eine Religion machen. Für mich erklärt der Islam die Welt, meine Welt, mein Leben. Und ich denke, dass es für mich das Richtige ist, auf jeden Fall. Und ja, es erfüllt mich einfach. Also ich finde es sehr traurig, dass die Menschen immer noch nicht richtig verstanden haben, dass Frauen mit Kopftüchern ganz normale Menschen sind. Die gleichen Bedürfnisse eigentlich haben, nur dass sie halt ihre Welt anders erklären. Also das finde ich wirklich sehr schade, zumal ich hier geboren aufgewachsen bin, zumal ich mich mit ihnen auf der gleichen Sprache unterhalte, eigentlich genauso wie sie bin. Trotzdem erlebe ich an der Universität immer wieder, dass Kommilitonen nicht mit mir umgehen können. Das verstehe ich. Also damit kann ich noch umgehen. Da denke ich mir, okay, sie hatten wahrscheinlich noch nie Kontakt mit Muslimen. Da versuche ich immer die Angst zu nehmen. Also dann mache ich fast immer den ersten Schritt. Also ich weiß ganz genau, auf mich kommt kaum jemand zu. Ich muss immer auf die Menschen zugehen. Ist auch in Ordnung, mache ich auch. Nur was ich schade finde, ist halt, dass die Menschen immer noch danach, also sie wollen nichts mit dir zu tun haben. Ganz klar. Also das erlebe ich ganz häufig. Ich weiß jetzt nicht, wie oft, aber ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass dann die Menschen entweder dich ignorieren, ja, du bist nicht da, zum Beispiel in der Gruppenarbeit, es ist unwichtig, was du sagst, das habe ich auch schon erlebt. Das sind Lehramtsstudenten, wo ich mir dann denke, mein Gott, die armen Kinder, was werden die erleben, wenn die mit mir, also das denke ich immer, wenn die mit mir als Kommilitonin nicht umgehen können, was werden die mit den Kindern machen? Seien sie Muslime, seien sie eine andere Minorität. Unabhängig davon. Also das finde ich, das macht mich immer so traurig. Also wir sind immer noch nicht angekommen und ich sehe halt, da ist ein großer Bedarf und deswegen möchte ich auch in diesem Bereich interkulturelle Pädagogik, erhoffe ich mir, viel bewirken zu können. Also für das Zusammenleben, weil ich es ganz schlimm finde, wenn Kinder sowas erleben. Also ich merke es ja selber, ich meine, obwohl ich 25 bin und mich selber wehren kann, ich meine jetzt, ich kann mich auch mit denen diskutieren, ich kann denen auch meine Meinung sagen. Trotzdem ist es natürlich immer wieder emotional, ist man schon ein bisschen traurig, weil ich einfach denke, ich bin jetzt 25, seit 25 Jahren lebe ich hier und man akzeptiert mich immer noch nicht. Ja, die Gastarbeiter, also es wird immer Integration verlangt, aber nur einseitige Integration. Also ich kann von mir aus sagen, für mich, ich versuche alles. Ich mache immer den ersten Schritt. Ich versuche immer Vorurteile abzubauen. Ich gehe immer auf die Menschen zu. Ich erkläre auch immer gern den Islam. Aber trotzdem werde ich nicht akzeptiert und anerkannt. Auch von Dozenten erlebe ich das auch. Also das krasseste Beispiel, das fand ich echt, das war auch vor 2, 3 Wochen war das, da gab es halt ein Kolloquium und das war im Rahmen der interkulturellen Pädagogik. Ja, das muss man betonen. Da gab es ein Kolloquium und da sollte eine Dozentin ein Projekt vorstellen. Da ging es um Deutsch als Zweitsprache, wie man das fördern kann. Und da hatte sie ein paar Projekte mit Migrantenkindern halt, die später nach Deutschland gekommen sind, im höheren Alter. Und was sie da alles gemacht haben. Und ich saß in dem Raum, habe halt gewartet, mit einer Kommilitonin gesprochen. Dann kam die Dozentin rein, hat mich gesehen und war erstmal wirklich schockiert. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, man sieht das ja, ja. Mimik und Gestik sagen sehr viel aus. Er hat mich gesehen, wusste gar nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Und dann fragt sie, sind wir hier überhaupt richtig? Und guckt mich noch nicht mal an. Also ich bin nicht blöd, ja. Und da habe ich gesagt, wo wollten sie denn hin? Ja, zu dem Kolloquium. Da meinte sie, ja, sie sind richtig. Hat sich erstmal hingesetzt, ja. Ich meine, ich habe das die ganze Zeit gemerkt. In dem Moment habe ich mir, okay, ich denke dann im ersten Moment immer, sie weiß nicht, wie sie mit mir umgehen soll. Okay, dann denke ich mal, gib ihr, also hilf ihr dabei. So denke ich dann immer. Ich mache dann immer den ersten Schritt. Ich gehe mal auf die Menschen zu, rede mit ihnen ganz normal. Die hatten Probleme, die wollten einen Beamer aufbauen und so. Ich kannte den Raum und ich wusste, wie wir das normalerweise machen würden. Bin dann nach vorne gegangen, habe dann gesagt, normalerweise machen wir das so und so. Also kann ich ihnen helfen? Also ich habe mir gedacht, vielleicht hat sie dann einen anderen Bezug zu mir. Ich meine, was hat die Dozentin gemacht? Sie hat dann erstmal mich von oben nach unten so richtig, aber wirklich so richtig abwertend angeguckt, wo ich mir echt voll dumm vorkam. Und da hat sie gesagt, ja, wir werden das schon machen. Das war's. Setz dich hin, so nach dem Motto, kannst gehen. Okay, bin ich gegangen. Also ich bin nicht an sie rangekommen, aber ich habe mir dann wirklich gedacht, sie hat dann ja über Zweisprachigkeit und so gesprochen. Ich meine, Sprache ist auch Kultur. Die hatten dann ein paar Bilder, also sie hatte eine Präsentation gemacht, da waren farbige Kinder, ja, Zeichen der Interkulturalität. Da ist ein farbiges Kind. Aber sie hat nichts begriffen in meinen Augen. Verstehst du? Sie hat nichts begriffen. Also langsam kommt es mir auch wie ein Blabla vor. Manchmal, also es sind wirklich so Situationen, da denke ich mir, Blabla, und ich habe, wo ich mir denke, ich glaube, ich schaffe das nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das immer kann, damit umzugehen. Also obwohl ich eigentlich daran gewöhnt bin, man denkt eigentlich, da müsste irgendwo eine Routine sein, man könnte es eigentlich leicht wegstecken, aber es ist eben nicht so. Man denkt sich, ich möchte auch wertgeschätzt werden und ich möchte nicht sofort in eine Kategorie gesteckt werden. Natürlich muss sie mich nicht mögen, sie muss auch nicht Islam nicht mögen, will ich gar nicht, verlange ich nicht. Ich will nur als Mensch, dass man mich so auch akzeptiert und auch mit mir so umgeht. Ich respektiere auch jeden Menschen. Ganz klar, für mich ganz klar, ich bin deutsche Muslimin türkischer Herkunft. Das ist meine Definition. Also ich habe auch Dialogveranstaltungen schon gemacht. Ich finde es total wichtig, dass man Zusammenhalt versucht, auf einer Ebene zu diskutieren, zusammen irgendwie näher zu kommen. Aber ich merke halt immer mehr, oder ich habe den Eindruck, es ist sehr schwer. Und ich dachte eigentlich immer an der Uni, alle studieren dort, irgendwie hat man doch irgendwo eine gleiche Ebene. Aber es ist eben nicht so. Das merke ich halt. Ich habe auch manchmal den Eindruck, aber es ist nur so mein Eindruck, es ist keine Theorie. Ich habe einfach den Eindruck, gerade Frauen, vielleicht auch Männer, ich weiß es nicht, können es einfach nicht haben, dass eine muslimische Frau mit Kopftuch dann auf einmal eine Studentin ist und die vielleicht was aus ihrem Leben machen möchte. Echt, den Eindruck gewinne ich so mittlerweile. Ich bin ja keine Konkurrentin für sie. Also manchmal hat man ja diese Konkurrenzkämpfe zwischen den unter den Frauen. Ja, wer ist schöner, wer ist... Ich meine, ich stelle ja für sie keine Konkurrenz dar. Ich bin bedeckt, ich habe auch kein Interesse daran, ja. Ich möchte einfach nur studieren, ich möchte etwas, wirklich etwas bewirken. Also mir ist das ganz wichtig, ich will nicht nur einfach studieren. Ich will nicht nur einfach einen Magisterabschluss haben. Ich will wirklich etwas bewirken, das ist mir ganz wichtig. Und ich weiß ganz genau, dass mit diese Integrationsdiskussion, das wird noch, wenn wir es wirklich umsetzen wollen, so wie es auch, was es auch heißt, Eingliederung, dass wirklich jeder dann eingegliedert ist in der Gesellschaft, das wird noch lange dauern. Also ich besuche ja extra Seminare, wo es um Interkulturalität geht. Und sogar dort die Kommilitonen haben es immer noch nicht begriffen, haben Schwierigkeiten mit mir umzugehen. Die können mich noch nicht mehr grüßen. Also das finde ich so lächerlich. Ich finde es lächerlich. Also ich bin jetzt schon 25. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, wo ein Kommilitone im Seminar war, halt, wir waren im gleichen Seminar, wir haben auch miteinander geredet. Und dann sieht man sich wieder und er ignoriert mich. Er tut so, als ob ich Luft wäre. Oder ich grüße ihn und er grüßt mich nicht zurück. Wo ich dann immer denke, okay, da ist meine Grenze. Meine Peer Groups, also natürlich ganz klar, das sind deutsche Muslime. Deutsche Muslime meine ich damit, die wirklich auch genauso wie ich denken, dass es wichtig ist, dass wir, die hier leben. Deutschland ist meine Heimat. Ganz klar. Also ich kann nicht in der Türkei leben. Das weiß ich. Ich kann auch nicht in einem muslimischen Land leben. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Deswegen sage ich, also ich habe ganz vieles natürlich übernommen, ganz klein, meine Sozialisation. Und ich möchte dieses Land auch aufbauen. Ich gehöre auch dazu. Auch wenn die meisten Menschen das nicht akzeptieren, aber für mich ist es ganz klar. Und die Gruppe halt, die auch so denkt wie ich in dem Sinne, zu der fühle ich mich halt gehörig. Und das ist dann halt die muslimische Jugend Deutschland. Da finde ich halt diesen Gedanken, zentralen Gedanken wieder. Natürlich gibt es auch andere Gruppierungen, aber für mich halt, weil es auch deutschsprachig ist und weil wir halt alle verschiedene Hintergründe haben und trotzdem uns halt in diesen zentralen Punkten wieder treffen. Deswegen fühle ich mich da sehr zugehörig.